Alles klar, dann fangen wir mal an. Ja, freut mich, dass der Raum sich so gefüllt hat. Mein Name ist Patrick Steinert und ich möchte mit euch heute über das Thema AI-First Softwareentwicklung, aber Open Source sprechen. Das ist natürlich ein provokantes Thema aktuell. Wie ihr alle wisst, verändert sich die KI-Welt rasend schnell und es ist echt schwer, irgendwo da mitzuhalten und zu sehen, was funktioniert denn wirklich. Gestern haben wir in der Keynote schon gehört, was mit AI-Slop gemeint ist und was eben passieren kann, wenn einfach halt viel generiert werden kann, was aber wenig sinnvoll ist. Aber ich beobachte die Entwicklung halt schon jetzt seit einiger Zeit und ich denke halt sehr, sehr stark, dass das ganze Thema KI für die Softwareentwicklung einen großen Einfluss hat. Und ja, das ist die These, über die wir dann heute auch gerne nachher nochmal dann diskutieren können. Wer von euch hat denn schon mal KI für die Softwareentwicklung benutzt, jetzt vielleicht irgendwo bei ChatGPT. Okay, ihr wisst eigentlich alle Bescheid. Ja? Wer hat schon KI in Entwicklungstools verwendet, also schon direkt in der IDE? Okay, ist schon ein bisschen weniger. Und lokale LLMs? Was? Oh, da sind schon einige dabei. Okay, ja, dann hoffe ich, dass ich euch trotzdem noch was Neues erzählen kann. Denn, ja, wir starten ein bisschen Basics auch. Genau, einmal kurz zu mir. Ich bin Patrick Steinert, wie gesagt, von der Quest Digital. Ich arbeite dort als Technology Consultant. Wir beraten unsere Kunden. Wer da Interesse daran hat, kann gerne meine Kollegen vorne am Stand besuchen in der Ausstellung. Die freuen sich auf jeden Fall über ein gutes Gespräch. Innerhalb der Quest machen wir viele Themen, unter anderem halt individuelle Softwareentwicklung. Und das ist halt auch eben der Bereich, aus dem ich komme. Und ich bin Teil einer Gruppe bei uns im Unternehmen, die sich eben damit beschäftigt, die Entwicklung von KI in der Softwareentwicklung eben anzuschauen, zu lernen, zu erproben. Und ja, einige Erkenntnisse daraus möchte ich dann heute gerne teilen. Ich habe das Ganze ein bisschen gegliedert, dass wir einmal halt ein bisschen mit den KI-Basics nochmal anfangen, dann halt einmal auf ein paar Tools schauen, die ich dann auch vorstelle und live einmal zeige, sofern die Internetverbindung mitmacht, und auch nochmal die Erfahrungen, die wir halt aus Projekten gemacht haben, eben teilen. Erstmal nochmal zum Thema KI, ich glaube, das brauche ich jetzt keinem erzählen. Wir reden hier hauptsächlich dann über Large Language Modelle, die halt eben Teil des Machine Learnings sind, Teil eben des großen Themas KI. Und was aber halt eben wichtig ist, für die Softwareentwicklung sind sie eigentlich erst dann produktiv, wenn sie irgendwie in die IDE integriert sind und ich jetzt nicht nur halt irgendwie bei ChatGPT einfach irgendwas reinschreibe und dann mir irgendwie einen Code erstelle. Das geht natürlich auch, ist auch hilfreich, aber das ist eigentlich nicht die Magic. Nochmal ein bisschen halt, was ist eigentlich KI? Das ist ja immer noch so die Frage, was steckt da dann eigentlich hinter? Am Ende haben wir halt irgendwie mehrere Bestandteile. Wir haben halt einmal einen Algorithmus, der halt irgendwie eine Eingabe und eine Ausgabe verarbeitet und der halt eben sogenannte Sachen halt lernt. Und wenn ich dem jetzt sage, hier, das ist ein Apfel, dann läuft der Algorithmus, lernt halt eben, was ein Apfel ist und stellt dann halt eben sogenannte Gewichte ein. Das ist dann sozusagen das Modell, von dem wir dann halt oft reden. Und ganz simplifiziert, wenn ich dem jetzt dann noch beibringen will, was ist dann halt noch eine Banane, dann lernt er das, stellt seine Gewichte um, dann wird das Modell halt eben trainiert, es gibt eine neue Version und am Ende kommt dann halt eben was raus, wo wir sagen, okay, ja, ich bin jetzt 87% sicher, dass das eine Banane ist, 20% könnte es aber auch ein Apfel sein. Und diese Abweichung und Ungenauigkeit ist ja am Ende halt eben das, was dann nachher das Ergebnis halt auch ausmacht, wie gut das Modell ist, wie gut die Modellqualität ist. Das hängt einmal halt dann davon ab, von dem eigentlichen Algorithmus, aber auch von den Trainingsdaten, von den Trainingszyklen. Da sind sehr, sehr viele Parameter da drin, die dann halt eben letztendlich die Qualität eines Modells festlegen, aber halt natürlich auch das, was der Benutzer als Input dann halt eben mitgibt. So, wo steckt dann halt eben die Power da drin? Wir brauchen dann eben, um das Ganze sinnvoll einsetzen zu können, gute Large Language Modelle, aber auch eben halt gute Trainingsdaten, vor allen Dingen viele Trainingsdaten, und aber auch halt eben eine gute Einbettung in die Tools. Denn wenn ich dort immer halt eben sage, ich muss immer den Kontext switchen und muss irgendwie Daten von links nach rechts copy-pasten oder sowas, macht mich das ja jetzt auch nicht unbedingt schneller. Das heißt, ich brauche das eigentlich, die KI-Funktion da, wo ich die Softwareentwicklung auch mache. In meiner IDE, in meinem Git-Repository, auf der Kommandozeile, wo auch immer. Das war es auch schon mit den Basics. Kommen wir mal ein bisschen zu den Tools. Ich habe das Ganze mal versucht, dann halt eben zu kategorisieren. Ich sehe dann halt einmal die allgemeine KI. Da reden wir jetzt hier von Google Gemini, ChatGPT. Es gibt aber halt auch irgendwo firmeninterne Sachen. Zum Beispiel jetzt bei der Post hatten wir das halt eben festgestellt. Die haben einen eigenen Developer-Garden, was halt sehr cool ist, dass sie halt auch damit experimentieren. Aber das ist auch etwas halt quasi eine private ChatGPT-Variante. da haben wir halt eben solche Office-Assistenten, dass das irgendwo halt integriert ist in unsere Google Workspace oder Microsoft 365-Plattform. Das ist halt eigentlich unspannend, sondern für mich geht es eigentlich eher um die KI-Code-Assistenten. Das wäre dann halt eben sowas wie GitHub Copilot, ist, glaube ich, ein sehr bekannter Vertreter. Cursor oder Windsurf sind dort halt auch noch große Vertreter. Aber es gibt natürlich auch Tools von sozusagen Software-as-a-Service-Anbietern, wo ich dann halt eben in mein Code-Repository eingeben kann und dann halt dort mit der KI arbeiten kann. Das wären zum Beispiel Amazon Q for Code Migration. Ja, da kann ich mein altes Java-Projekt reinschicken und kriege dann halt ein hochglanz veredeltes, blinkendes Java-Projekt wieder raus, in der Theorie. Open Rewrite ist auch ein Tooling, womit man halt eben KI-basiert eben Refactorings zum Beispiel dann halt durchführen kann. So, das ist der rechte Teil, also die Code-Assistenten, KI-basierten Tools, das ist eigentlich das, was uns interessiert. Und wie gut sind denn die ganzen Themen? Das entwickelt sich natürlich und ich habe das mal versucht, eben auf die 5 Stufen des autonomen Fahrens zu legen und habe das schon vor gut einem Jahr halt mal auf LinkedIn publiziert. Ich sehe da halt eben das Level 1 wie beim autonomen Fahren. Ich habe halt so Fahrassistenten wie so einen Spurhalteassistent, der halt irgendwie für mich bestimmte Sachen jetzt machen kann, wie jetzt so Codesnippets produzieren. Es geht dann halt eben weiter, dass ich dann teilweise autonome Funktionen habe. Irgendwie, ja gut, der kann halt eben jetzt selbst lenken in bestimmten Fahrsituationen. Ja, der kann bestimmte Teile automatisch machen bis hin. Ne, es wird halt immer weiter automatisierter und ich als Nutzer kann mich immer mehr zurücklegen, bis wir halt irgendwo Stufe 4 und 5 haben, die dann vollautomatisch sind, wo ich dann vielleicht noch teilweise eingreifen muss. Oder eben dann halt irgendwie komplett die Codebasis macht. Das ist ja das, was man eigentlich versucht oder was oft verkauft wird, dass das ja schon irgendwie alles möglich ist. Ne? Ich brauche gar keine Entwickler mehr, da kann irgendjemand hingehen und sozusagen sagen, was er haben möchte und dann fällt die fertige Applikation hinten raus. Möchte ich mal gerne sehen, dass da jemand, das oft wird das Beispiel Tetris genannt, ich möchte mal gerne sehen, dass da jemand sagt, ich möchte gerne ein SAP-System und dann fällt da irgendwie automatisch ein SAP-System raus. So, die Funktionen kann man jetzt halt aber da ganz gut darauf mappen. Wir haben halt im Level 1 schon gesehen, so im letzten Jahr schon, aber auch vielleicht vorletztes Jahr, da gibt es halt eben viel diese GitHub Copilot meine ich, die Code Completion, ja, ich kann halt irgendwie intelligentere Code Completions machen, ich habe vielleicht auch schon irgendwie solchen Kommentar reinschreiben kann, ich möchte ja gerne eine Datei einlesen, dann wird mir halt irgendwie eine Datei, also so ein Code-Snippet da generiert. Das hat sich dann halt erweitert, so für mich ist das dann Level 2, dass man halt diese Chat-Assistenten viel stärker halt hat, dass ich dann wirklich ein separates Fenster habe, wo der mir halt auch eben entsprechende Code-Bestandteile generiert. Ich kann die auch im Editor übernehmen und kann halt sagen, okay, den Change möchte ich akzeptieren, den möchte ich gerne ablehnen und immer weiter in diese sogenannten Agentic-IDEs, wo ich dann halt tatsächlich auch Befehle ausführen kann oder die KI besser gesagt die Befehle ausführt, wie zum Beispiel halt eben eigenständig eine Datei erstellen, einen Curl-Aufruf machen, um halt irgendwie einen Webservice zu analysieren oder sogar ein PL-SQL-Skript ausführt, was es halt selber generiert hat oder sowas, um halt eben eigenständig halt Funktionen zu testen. Bis dann halt eben hin weiter zu mehr autonomeren Funktionen, mit Level 3, Level 4 und 5, wo ich dann halt echt schon sage, okay, ich habe halt wirklich, sage ich, möchte jetzt gerne die Test-Coverage erhöhen, dann fängt er an halt irgendwie diverse Testfälle zu schreiben, ja, ob die jetzt alle gut sind, ja, AI-Slop oder nicht, das muss man nochmal halt eben sehen, aber das wäre halt eigentlich die Funktion, die wir dort erwarten würden, dass wir halt eben eine gute Testautomatisierung zum Beispiel hinbekommen oder halt größere Code-Refactorings halt durchführen können, bis hin immer zu mehr autonomeren Funktionen. Und ja, welche Tools gibt es da an der Stelle? Wir haben einmal halt eben Public Tools und wir haben private und lokale Tools. Public Tools, würde ich sagen, haben da halt einfach aktuell tatsächlich die Nase voraus. Das sind meistens ja eben Dienstanbieter, die das anbieten, wie eben Copilot oder Windsurf oder Cursor. Ist jetzt auch kein Wunder, dass die halt eben da ein Stückchen weiter vorne sind in der Technologie. Sind meistens Firmen, die halt mit Milliarden irgendwo gebackt sind, wo halt viel Geld reinfließt, wo viele Softwareentwickler dran arbeiten. Dass das halt irgendwo gut ist. Die haben dann teilweise eigene Modelle, eigene Large-Language-Modelle, verwenden aber auch teilweise Public-Modelle. Wie dann zum Beispiel bei Windsurf oder Cursor kann ich dann auswählen, ob ich gerne das Modell von ChatGPT benutze oder eben zum Beispiel ein Anthropic Claude 3.5-Modell oder was auch immer. Und in den privaten und lokalen Tools, das ist dann eher was lokal, ist dann meine Definition, das heißt, es läuft auf meiner Maschine, das heißt eben, das verlässt eigentlich nicht meinen Rechner, ich lade halt das Modell runter, ich führe das hier aus und es verlässt halt einfach weder der Prompt noch der Code noch irgendwas halt eben meine Maschine. Und privat wäre dann halt eben die Variante, die halt irgendwo im Intranet läuft oder so oder irgendwo im Firmennetz halt zur Verfügung gestellt wird, die jetzt auch oder entsprechend halt abgesichert werden kann. Bei manchen ist es dann halt eben so, dass die halt auch das Ganze dann in der Cloud laufen lassen. Da benutzt man vielleicht auch irgendwelche Dienste von Amazon, Bedrock oder von Microsoft, irgendwelche Plattform-as-a-Service-Produkte. Da muss man halt jeder für sich selber entscheiden, wie privat einem das ist, ob man jetzt Angst davor hat oder das Risiko halt so hoch sieht, dass da jetzt der Dienstanbieter doch Prompts oder irgendwelche geheimen Informationen mitschickt. Aber wenn ich das halt eben auf meinem Server nebenan laufen lasse, der halt im abgeschotteten Netz ist, dann braucht man da ja auch keine Angst haben, dass dort halt eben Daten abhanden kommen und Intellectual Property verloren geht. Was ich dann dafür brauche, sind dann meist drei Komponenten. Das ist dann einmal halt eben die LLM Runtime, also irgendein Dienst, der halt das Modell mir bereitstellt, dass ich dort halt eben das ausführen kann und Anfragen hinschicken kann. Ich brauche dann halt ein Modell, ja, idealerweise dann ein freies und halt eine IDE-Integration. Und für all das braucht man natürlich halt eben eine Menge GPU-Power, damit das auch Spaß macht. Wir haben gestern in der State of the Union gehört und es war irgendwie Doom irgendwie auf einem oder irgendwas auf einem alten System konnte man booten, das Linux-System, glaube ich, nach dreieinhalb Tagen oder sowas war es dann gebootet. Also wenn ich da halt immer Softwareentwickler dreieinhalb Tage auf meine Antworten warten möchte, dann muss ich schon sehr, sehr gut sein, dass mich das zufriedenstellt. Und Beispiele habe ich hier unten auch nochmal dazu gepackt und die gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal im Detail an. Ollama, Qwen 3, also Ollama ist dann so eine Runtime, Qwen 3 oder Mistral und Continuo sind, Qwen 3 und Mistral sind Modelle, Continuo wäre halt eben eine IDE-Integration. Und wenn man sich jetzt halt überlegt, was ist denn der Reifegrad dieser Lösung? Ihr habt ja vorhin euch vielfach gemeldet, das heißt, ihr habt ja schon eigene Erfahrungen und man sieht dann halt, glaube ich, halt eben, es gibt bestimmte Aufgaben, die kann die KI dann schon ganz gut lösen und übernehmen, aber es gibt halt auch viele Sachen, wo einfach noch eher Mist rauskommt, wo man halt noch entweder viel selber nachschärfen muss oder was einfach halt völliger Quatsch ist oder vielleicht nicht sicher ist. Da gibt es die Kurve von Gartner, die dann diesen Hype-Cycle bezeichnet, das heißt, irgendwie eine Technologie ist super gehypt, fällt dann erstmal halt in das Tal der Desillusionierung und startet dann halt hinten in das Tal der Produktivität. Und das hat der Gunter Dück mal mit der Hybris-Kurve überlegt, ne, das so schön verglichen damit, dass er gesagt hat, ne, Elektroautos war ja auch erstmal ein Riesenhype, irgendwo bei Tesla, dann hat man das ja so in der Tal der Desillusionierung gehabt, okay, ne, da muss man noch trotzdem viel an der Technologie machen, bis die marktreif geworden sind, hat es dann doch ein bisschen gedauert, aber heutzutage kann man schon sagen, naja, Elektromobilität, das funktioniert schon. Da waren aber halt immer die Hybris, die Kurve der Kritiker sozusagen darüber gelegt, die dann halt einmal hier sagt halt, ja, das ist doch alles irgendwie nur Blödsinn, halt irgendwie, damit kann man ja gar nichts anfangen. Dann fällt das Produkt in das Tal der Desillusionierung. Die Hybris-Kurve geht doch noch hoch. Ja, ich wusste doch, dass das gar nicht funktioniert und überhaupt gar nicht nutzbar ist. Am Ende entscheidet sich dann aber nachher der Weg, wenn sich das Ganze halt in das Tal der, das Plateau der Produktivität übergibt, ob das dann halt funktioniert oder nicht. Aber ob man sich dann halt eben daran anpasst oder nicht, ist die Frage dann dieser Hybris. Und dann kommt es halt eben an, ja, aber das ist ja dann halt irgendwie die Qualität, jetzt irgendwie das Spaltmaß bei dem Tesla, das war ja nie gut und so weiter und das funktioniert ja hier nicht und so, dann ist halt ja immer die Hybris der Menschen oft, dass man halt eben sagt, okay, ich wusste, dass das nicht funktioniert, aber am Ende, wenn es dann halt doch hinkommt, dann ist halt die Frage, okay, akzeptiere ich diesen Change, nehme ich den halt an oder nicht? Ich denke, wir sind halt gerade an diesem Schnittpunkt, wo die KI tatsächlich in einigen Funktionalitäten dort in der Softwareentwicklung halt Sachen nutzen kann oder Gewinn bringen kann, aber halt noch nicht lange nicht perfekt ist. Es wird aber vielfach daran gearbeitet, das halt reinzubringen, zu verbessern. Können wir gerne darüber diskutieren nachher. Wir haben mal eine Umfrage gemacht bei uns im Unternehmen, also in einem Workshop, war jetzt keine repräsentative Umfrage im Unternehmen, aber hier so in dem Dot-Voting hat man gesagt, okay, wir sind halt schon irgendwo so in der Mitte, es gibt halt Teilfunktionen irgendwie so aus Level 2, Level 3, 4, also ein gemischtes Bild, was sich aber auf jeden Fall verändert hat von vor einem Jahr, wo dann halt viel gesagt haben, ja, wir sind irgendwo bei Level 1, weiter werden wir auch nicht kommen, na, jetzt sind wir halt doch irgendwie bei 2, 3, 4. Jetzt muss man sagen, wir wollen uns heute auf Open Source fokussieren und KI und Open Source ist natürlich kein leichtes Thema. Wir haben gestern halt einmal den Vortrag in der Keynote gehört, im AI-Slop, halt, es wird halt eben viel generiert, nur dass man halt eben viel generieren kann, heißt ja nicht, dass es jetzt besonders gut ist. Auf der anderen Seite haben wir auch gehört bei der State of the Union, gerade halt das Thema halt dieser Trainingsdaten ist ein kritisches Thema, auch insbesondere bei der Open-Source-Community, weil das ist ja de facto einfach so, halt dort viel raubkopiert wird und gerade halt auch GitHub eben viel aus den Public Quellcode Repositories von Open-Source-Projekten gezogen hat. Wie auch immer, aber es gibt halt eben Open-Source-Modelle und da kann man sich halt so drei Punkte halt annehmen. Wir haben halt einmal auf der linken Seite gibt es natürlich halt die Forschung. Ja, es gibt halt viele Veröffentlichungen von Modellverbesserungen und viele Modelle werden halt ja in Papern bereitgestellt. Oft sind das halt auch Preprint-Paper, die auf ArcSys stehen. Das sind dann halt eben die Algorithmen, die halt irgendwo zur Verfügung stehen. Oft wird da halt auch dann das Git-Repository bereitgestellt mit dem Quellcode, um das Ganze zu reproduzieren. Wenn man dann halt eine gigantische Menge an GPU-Power zur Verfügung hat, kann man das dann halt auch reproduzieren. Das heißt aber, da haben wir trotzdem halt eine Offenheit zu den Methoden. Dann gibt es halt eben das Angebot von trainierten Modellen, die dann oft als Open Source bezeichnet werden, was dann aber nicht immer ist. Das kann halt eben Pseudo-Open Source sein, dass halt eben nur die Gewichte, also das trainierte Modell eigentlich zur Verfügung gestellt wird. Aber das, worauf halt eben das Training basiert ist, der Trainingsdatensatz, die Inputs, die Äpfel und die Bananen, die sind dann halt eben nicht frei verfügbar. Und da weiß man dann halt eben nicht so genau, ob jetzt OpenAI, die jetzt halt ein Modell zur Verfügung gestellt haben als Open Source, welche Trainingsdaten denn wirklich drin sind. Und da muss man natürlich halt irgendwo auch rechtlich sich überlegen, ob man das sinnvoll nutzen kann. Es gibt aber auch echte LLMs, die offen sind, die halt eine offene Nutzungslizenz haben, die ich halt in meine Produkte integrieren kann oder für unterschiedliche Zwecke halt eben nutzen kann, je nach Lizenz. Und deren Trainingsdaten halt auch offen sind. Ein Beispiel ist das DCLM, Baseline 7b, auch ein guter Name, witzigerweise, kommt von Apple, die haben eigentlich bessere Namen oft für ihre Produkte, aber die haben halt eben dieses Modell, sprich den Algorithmus und die Trainingsdaten öffentlich bereitgestellt. Auch das Olmo-Modell, Olmo 2, 32b, ist auch ein Modell, was halt eben einen offenen Trainingsdatensatz bereitstellt. Das ist dann ein echtes Open-Source-Modell. In der Nutzung haben wir dann halt eben oft das Quen aus der Gruppe von Alibaba, die haben dann zum Beispiel eine Apache-Lizenz, aber eben auch die Modelle zum Beispiel von OpenAI werden auch als Apache 2.0-Lizenz angeboten. Sonst hatte ich ja gesagt, es gibt drei Sachen, die wichtig sind, die Trainingsdaten, der Algorithmus und halt die Tool-Integration und das ist auch nochmal das Spannende, wo wir gleich drauf schauen. Olama hatte ich vorhin schon mal erwähnt, es gibt noch eine andere Alternative, das Llama CPP, bietet im Prinzip dieselben Funktionalitäten. Ich kann halt eben ein KI-Modell ausführen. Es gibt aber auch dafür Online-Provider. Wer jetzt halt eben keine KI-Power selber irgendwo lokal zur Verfügung hat, der kann dort zum Beispiel OpenRouter verwenden. Das Produkt ist nicht Open Source, wie der Name jetzt vielleicht irgendwie vermuten lässt, aber es ist halt eben offen. Das heißt, es sind sehr viele Modelle angeschlossen und ich kann halt eben dort halt einen nicht kostenfrei, aber halt eben gegen Einwurf von Credits entsprechend die Modelle anschließen und nutzen. Es gibt auch verschiedenste Plattformen, die mir halt Automatisierung und Workflows anbieten, wie zum Beispiel N8N, ist glaube ich auch ein sehr bekanntes Produkt. Aber wo wir jetzt gleich drauf schauen, sind halt einmal IDEs, da gibt es zum Beispiel Continue. Continue ist ein Plugin, was dann halt als VS Code Plugin oder IntelliJ Plugin zur Verfügung steht, wo ich das dann in meine IDE integrieren kann und daraus dann halt eben per Chat halt auf ein KI-Modell zugreifen kann. Void ist eine ganze IDE, die basiert auf VS Code, ist also ein VS Code Klon und bietet halt eine ähnliche Integration an, ist halt eben besser mit dem Editor verknüpft, wie wir das gleich sehen. Aber auch zum Beispiel GitHub hat ja seine Copilot-Erweiterung für VS Code jetzt auch Open Source gestellt unter MIT-Lizenz. Auch das ist dann zum Beispiel eine Variante. Genau, da wollte ich eigentlich vorhin drauf hinaus, rechtliche Komplexitäten. Das ist natürlich genau das Thema. Es gibt eine Menge offener Sachen, die jetzt in der Open Source Community halt auch diskutiert werden. Was wir ja gestern schon gelernt haben, es gibt halt Klagen bezüglich des Trainings oder der Nutzung von Open Source Repositories im Training. Es gibt aber halt auch eben gerichtliche Entscheidungen, halt welche Daten im Public im Internet verfügbar sind. Ja, dann dürfen sie halt für das KI-Training verwendet werden. Fand ich auch eine gute, schöne gesetzliche Regelung hier. Unzweifelhaft werden für das Training große Datenmengen benötigt, die nicht zuverlässig vollständig anonymisiert werden können. Das ist dann halt so, ne? So, ja. Kann man natürlich jetzt sagen, okay, wenn die Welt irgendwie weiterbringen will und KI ist irgendwie die Lösung für alles oder sowas, ja, dann brauchen wir das vielleicht oder so, aber da gibt es unterschiedlichste Thesen, die man da vertreten kann. Teilweise trainieren sich die Modelle auch gegenseitig und dann sind halt eben die Anbieter, die sich gegenseitig auch verklagen, weil die jetzt irgendwie dann verwenden, der eine Alibaba mit dem, oder ich will nichts Falsches sagen, die DeepSeeker-Leute, die dann zum Beispiel halt irgendwie OpenAI auch benutzen, um halt irgendwie Trainingsfeedback zu bekommen, weil sie dann halt mit ChatGPT das Ganze validieren und verifizieren und die Verhaltensweisen anlernen oder sowas halt. Auch da ist man halt dann auf der anderen Seite nicht glücklich darüber, dass das so passiert. Ja, also da gibt es eine große rechtliche Komplexität und ich kann auch hier an der Stelle nur einen maximal laienhaften Einblick geben. Es wird die Zeit zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber live ist live, also schauen wir mal auf ein paar Themen drauf. Ich hatte gesagt, Olama ist halt eben eine Runtime für Large Language Modelle, die ich jetzt zum Beispiel einmal hier auf meinem dem PC selber drauflaufen habe, aber halt auch zu Hause auf meinem Rechner, der hat nämlich eine gute GPU zur Verfügung und das ist eigentlich nichts Spannendes. Ich habe halt hier die Möglichkeit, wenn ich das Produkt habe, jetzt hier einfach, was von der Größe her müsste es passen, einfach mal Olama List eingebe, dann habe ich hier eine Liste von Modellen, die ich halt eben runtergeladen habe, die ich jetzt einsetzen kann. Da haben wir halt eben auch die Vertreter GPT-OSS, dann halt eben von OpenAI. Quen hatte ich gerade schon angesprochen, aber auch einige andere Modelle, die stehen jetzt halt hier sozusagen runtergeladen zur Verfügung. Und wenn ich jetzt hier einmal halt gucke, da kann ich auch ein PS drauf machen, dann sehe ich halt eben, es ist aktuell keins geladen. Das wird sich dann gleich ändern. Wenn wir mal in die Void-IDE reinschauen, wir haben also hier eine IDE, das müsste ich ja vielleicht ein bisschen zu groß zeigen können, wo ich jetzt hier einmal ein Projekt reingeladen habe. Wechsle es einmal nochmal auf das Sabot, unser Tool, was wir selber zur Organisation der Konferenz auch einsetzen. Und ich habe jetzt hier auf der rechten Seite halt eben ein Chatfenster, wie man das halt eben bei KI-Anwendungen halt gewohnt ist. Und wenn ich jetzt hier einmal einen Testbefehl abschicke, dann sehen wir, jetzt haben wir hier die Laufzeit, das Ganze läuft. Es dauert jetzt beim ersten Mal etwas länger, weil jetzt die 16 GB von diesem Modell von ChatGPT OSS 20b in den Grafikspeicher laden muss. Und dann haben wir aber hier schon, wie wir gesehen haben, die Antwort auch zur Verfügung. So. Soweit vielleicht erstmal nichts Neues. Ich kann halt hier ein paar Befehle abschicken. Ja, wird beim zweiten Mal wird die schon, ja, ich habe es verstanden, schon ein bisschen aggressiver, das ChatGPT-Modell. Spannend. Was habe ich hier dann dafür gemacht? Ich habe also hier in dem Void-Editor eine Möglichkeit, unterschiedlichste Anbieter auszuwählen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, über eine VPN-Verbindung meinen Server zu Hause drin. Ich kann aber auch andere Produkte neben Olama einbinden, wie zum Beispiel VLLM oder LLM Studio. Das ist im Prinzip eine ähnliche Variante. Ich kann aber auch hier Keys zu den bekannten kommerziellen Anbietern halt eben reingeben, wie Anthropic, OpenAI, DeepSeek oder eben das auch erwähnte OpenRouter, wo mir halt auch viele Modelle angeboten werden. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann habe ich halt eben, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe viele Modelle hier zur Verfügung auf meinem eigenen System und die kann ich dann jetzt hier auch im Einzelnen auswählen. Und das ist auch zum Beispiel ein wichtiger Schritt oder eine wichtige Kenntnis oder Fähigkeit, die man haben muss, wenn man halt eben KI in der Softwareentwicklung einsetzt, welches Modell ist denn eigentlich für welche Aufgabe geeignet? Es gibt zum Beispiel das Claude 3.7 Modell, das ist ein kommerzielles Modell, eignet sich für sehr viele Aufgaben, um halt eben Programmlogik, Programmapplikationen halt sich zu erstellen. Wenn man aber halt eine große Codebasis hat und dort zum Beispiel eine Analyse machen möchte über die gesamte Codebasis hinweg, dann brauche ich halt einen großen sogenannten Kontext, wo im Prinzip halt einmal die gesamte Codebasis, jetzt nicht in kompletten Source-Code-Form, aber algorithmisch aufbereitet halt eben reinladen kann, um das halt eben vollständig in seinem Kontext zu haben. Und das geht dann zum Beispiel sehr gut mit den Modellen von Google, weil die halt einfach eine Million Token-Size an Kontext haben. Das ist eben, ich sag mal, sehr, sehr groß in T-Shirt-Size, eben XXL. Und damit bekomme ich da dann halt bessere Ergebnisse, als ich das halt bei einem anderen Modell habe. Wo wir gerade schon dabei sind, eine Codebasis zu verstehen, können wir das ja jetzt hier einfach mal praktisch einsetzen. Ein Tool, wofür ich das jetzt nutze. Ich kenne dieses Sabo nicht als Softwareplattform. Ich sehe jetzt hier vielleicht, okay, auf der linken Seite, ich habe jetzt hier Python, aber ich kenne jetzt überhaupt nichts zu der Softwarestruktur. Und ich kann jetzt hier einfach mal reingeben und sagen, create a component diagram with plant UML. Und lass mir jetzt einfach mal eben, um eine Übersicht zu verschaffen, ein Komponentendiagramm generieren, um darauf basiert mal zu sehen, okay, was gibt es denn überhaupt für Module oder Pakete oder wie ist das, wie arbeiten die denn zusammen? Dann sehen wir hier, eben wird was generiert, eine ganze Menge in dem Fall. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel dann eben sagen, okay, ich möchte das Ganze jetzt dann, also es ist in eine Datei gespeichert worden, gehe ich von aus. Schau mal hier oben, genau, es wird eine Datei angelegt. Die Components-Pummel, witzigerweise enthält sie jetzt gar nicht so viel, wie hier ist. Wahrscheinlich muss ich das hier nochmal einmal ausführen. Dann wird halt eben der Code übernommen. Genau, ja, das war's. Ist immer schwierig bei allen Themen da zu sehen, welche Funktionen in welcher IDE dann sind. Genau. Jetzt wird mir hier der Code eben überschrieben sozusagen und da gibt es dann diese Delta-Ansicht. Das heißt, ich sehe dann auch recht gut aufbereitet, welche Changes die KI denn jetzt halt eben in meinem Code machen möchte und kann da jetzt auch einzeln durchgehen und das halt diese Veränderungen dann halt eben akzeptieren oder rejecten. Das macht dann halt ja schon sehr viel mehr Sinn, als wenn ich das halt nur in einem Chatfenster habe und dann halt selber irgendwie inkludieren muss. Und dann kann ich dann, das sollte man ja auch aktuell normalerweise machen, halt einmal halt über den generierten Code auch drüber schauen und zu beurteilen, ob der denn halt auch wirklich gut ist und das tut, was er soll oder ob da nicht noch irgendwelche versteckten Befehle drin sind. Machen wir jetzt aber nicht. Ich akzeptiere mal alles. Ist ja nur ein Diagramm, was wir jetzt hier an der Stelle generieren. Und was mir hier halt eben auch vorgeschlagen wird, ist dann halt eben ein Shell-Skript auszuführen, um halt jetzt eben dieses Diagramm auszuführen. Jetzt müsste ich hier aber in der IDE die Möglichkeit haben, das schon direkt zu machen. Genau, ich habe da ein Plugin drin. Okay, da sehen wir jetzt halt, was wir üblicherweise auch erwarten. Es ist da, was wir nicht erwarten, ist, dass es nicht funktioniert, aber das ist tatsächlich bei den lokalen Modellen bei mir in der Praxis auch oft vorgekommen, dass hier nochmal der Stand nicht perfekt funktioniert. Also da habe ich jetzt in der praktischen Arbeit zu dem, was wir halt in echten Projekten mit kommerziellen Tools gemacht haben, schon halt einen deutlichen Qualitätsunterschied gesehen. Ich kann das Ganze auch noch einmal, das ist ja quasi die Gegenprobe, mit Windsurf mal machen. Aktuell mein Liebling, so, da ist das Sabo-Projekt. Selber Befehl, Claude 3.7 Sonnet, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch auswählen können, im Void-Editor. Okay, which plant UML möchte er erstmal hier sehen, okay. Ah, meinte erstmal ist gar nicht installiert, ja. Habt ja auch Plugins dafür. Jetzt hat er aber hier, da sieht man halt schon auch einen Unterschied eben zu den Fähigkeiten, die Void jetzt an der Stelle hat. Das Windsurf hat halt einen Agentic Framework, auch ähnlich wie Void, aber es ist dann hier dann doch schon deutlich reifer. Es kann halt eben hier hingehen und sagen, okay, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ich kann mal feststellen, was ist halt irgendwie auf dem System installiert. Ich gucke auch mal, was hast du denn da überhaupt für eine Codebase drin? Ich analysiere mal, was du da hast und ich sehe, ach, da gibt es doch schon ein Components PUML-Modell. Dann gucke ich doch mal, wie das ist. Vielleicht brauche ich das ja nur updaten. Er hat ja auch dann sich das Ganze mal angeguckt, hat es jetzt aber wahrscheinlich neu generiert, gehe ich von aus. Ja. Und hat es dann halt eben aktualisiert. Schlägt mir dann auch vor, hey, dann installier doch mal Plant UML. Hier ist auch übrigens der Befehl, kannst du auch direkt ausführen. Also da schon einfach von der Reife, die KI als Framework oder ein Tooling halt anbietet, dann doch schon etwas besser an der Stelle. Ich guck mal, der Code denn jetzt dann besser funktioniert. Hey, wir können zumindest eins generieren. Ist es jetzt das Richtige? Wer weiß es, aber so können wir halt eben schon mal reinschauen und sehen, okay, Wir haben jetzt hier unterschiedliche Pakete, das Habbo-Projekt, es gibt dann unterschiedliche Module, Account, Exhibitor, Invoice. Also da gibt es auf den ersten Blick, das ist ja aber oft halt der Fallstrick bei KI, halt der Punkt, es sieht erstmal sinnvoll aus, aber ob es tatsächlich halt eben dem Code entspricht, ist dann die andere Frage. Mit den kommerziellen Modellen muss ich halt oft sagen, ist es schon sehr, sehr viel richtig. Das lässt manchmal was weg. Manchmal dichtet es, oder seltener mittlerweile dichtet es etwas dazu, aber es ist halt eben so 80% gut. Und da muss man sich, glaube ich, halt auch eben darauf einstellen, dass halt allgemein die KI-Lösungen, egal was, wofür man es jetzt einsetzt, 80% gut ist meistens der Fall. Wenn einem 80% gut reicht, ist das ja auch erstmal okay. Um einen ersten Einblick zum Beispiel in so eine fremde Codebase zu bekommen, naja, wenn da jetzt vielleicht irgendwie noch ein paar Module mehr da drin sind oder so, das hilft mir nicht. Aber ich kann für den ersten Überblick das vielleicht schon mal ganz gut nutzen. Ja. Muss man sich dann immer im Klaren darüber sein. Man sollte sich nicht drauf verlassen, aber trotzdem ist es ja vielleicht erstmal ein hilfreiches Tool, weil wenn ich mir das jetzt selber erstellt hätte, so ein Component-Diagramm. Also ich hätte auf jeden Fall länger dran gesessen als die KI gerade. Gut. So, und dann kann ich natürlich auch hier hingehen und dann sagen, okay, I want to modernize the project, please generate a plan in Markdown. Boah, das interessiert die KI gar nicht. Aber guter Hinweis, danke. Das ist auch sehr witzig, das haben wir halt auch gelernt. Ganz oft hat man irgendwie am Anfang gesagt, ja, ich versuche das irgendwie möglichst präzise auch irgendwie zu beschreiben in dem Prompt. Aber manchmal, also da ganz oft haben wir dann festgestellt, das ist gar nicht notwendig, wenn ich reinschreibe, fix it oder sowas, da reicht das schon, dass die sich gerade halt irgendwie aus dem Kontext, was habe ich editiert, guckt ins Terminal rein, was ist die Fehlermeldung, kann es mittlerweile halt eben selbstständig erkennen, worum es denn eigentlich dem Entwickler an der Stelle geht. Ja, ob es jetzt, wie gesagt, immer das Richtige als Ergebnis produziert, ist dann eine andere Frage. So, wir haben jetzt hier ein Ergebnis. Interessanterweise hat er das an der Stelle, ja, wie wir ge gelernt haben gestern, es hat sehr viel Blabla erzeugt. Interessanterweise hat er das jetzt hier an der Stelle nicht in eine Markdown-Datei geschrieben, sondern hat es eben hier irgendwo reingeschrieben, was dann schon mal wieder so ein fragliches Thema ist. Also es ist auch was mittlerweile sehr selten bei Windsurf passiert, zum Beispiel im Vergleich. Na, ich will jetzt nicht Windsurf verkaufen, aber es ist einfach halt für mich so ein bisschen der Benchmark aktuell. Ja. So, aber was inhaltlich, was schlägt es jetzt hier vor? Okay, solltest mal vielleicht deinen Python Django aktualisieren. Ne? Ist eine relativ alte Django-Version. Ja, das ist auch tatsächlich das Problem in dem Projekt. Ja, also auch da, okay, es schlägt erstmal vor, halt dann eine Foundation aufzusetzen, einen ersten Meilenstein zu erreichen. Und normalerweise kann ich jetzt hier hingehen, wenn es in einem Markdown-File wäre. Ja, das müsste ich dann jetzt vielleicht nochmal write it in müsste ich dann auch hingehen können und sagen können, ich nehme mal bitte diesen Codeblock, übernehme den in meinen Kontext, wie ich jetzt hier zum Beispiel ein paar Zeilen halt kommentieren kann und sage, add it to the chat. Und dann könnte ich jetzt hier sagen, okay, führe halt eben diese Refactoring-Schritte aus. Und dann geht er halt, kann ich ihn sukzessive durch den vorher generierten Plan einfach durcharbeiten und kann den Plan natürlich halt auch, weil es ja Markdown ist, dann halt eben entsprechend anpassen, wenn mir irgendwas nicht passt und kann ihn dann halt eben sukzessive abarbeiten lassen. Und das sind dann halt eben schon diese Fähigkeiten, wo ich sage, da sind wir halt, wie gesagt, in dieser Stufe auf Level 3, wo halt eben die KI dann eben sich einen Plan machen kann, aber halt auch sukzessive eben Teile dann automatisiert abarbeiten kann. Können wir ein Gegenbeispiel noch machen in Windsurf, wenn die Zeit, ja, wir sind, glaube ich, ganz gut. Jetzt hier nochmal aus dem aktuellen Projekt einfach ein Beispiel rausnehme, wo wir halt sehr viel Cloud-Infrastruktur aufgebaut haben in sehr kurzer Zeit. Also von daher war es sehr highly appreciated, relativ schnell Fortschritte zu erzielen. Und dabei geht es halt um sehr viel Low-Level-IP-Network-Zeugs, was gemappt werden muss. Und ich habe jetzt dann halt einfach eine Datei bekommen, eine Excel-Datei, die ich in CSV gepackt habe, die halt eben eine Load-Balancer-Mapping-Konfiguration drin hat, wo ich ihm jetzt hier nur sage, okay, ich gebe mit dem Kontext hier mit dem Add einfach die Datei an. Das ist dann hier zum Beispiel Port-Mapping, CSV. Und sage ihm, create and test a script, which creates load balancers based on the CSV file. okay, und jetzt erwarte ich halt eben, ne, nicht mehr, aber worum geht es denn hier an der Stelle? Was muss er da machen? Das sollte er jetzt selber rausfinden. Und ja, er geht jetzt erstmal hin, analysiert die CSV-Datei, guckt mal, was da drin ist. Geht auch hier hin, gibt es dann hier irgendwelche aktuellen Load Balancer Scripts schon, die da sind. Und ja, kreiere ein neues Skript und teste das Ganze und dokumentiere es. Also schon mal eigentlich mal ein ganz guter Plan, ne? So würde ich jetzt wahrscheinlich auch daran gehen. Nur nicht so schnell. Wenn wir, hier haben wir nämlich schon den Punkt, okay, ich habe das mal analysiert, ich habe mal da reingeguckt, was in der CSV so drin ist. Und jetzt muss ich noch ein bisschen überbrücken, bis er dann halt auch das Skript erstellt hat. Wir sehen nochmal die Tokens auch hochschlagen. Swimming ist auch eine schöne Aktivitätsbeschreibung. Kann man das lesen? Naja, Swimming and Exploring. Genau, ich schwimme auch gerade. So wie das bei Live-Demos dann ist. Aber was er dann halt eben tut, anhand des der CSV-Datei sollte er erkennen, okay, da ist halt ein AWS-Instance-ID eine Zeile, Spalte in der CSV-Datei und daran sollte halt er, und auch in dem Kontext, dass halt eben andere Skripte schon da sind, sollte er erkennen, okay, es geht uns hier darum, um einen AWS-Load-Balancer zu kreieren oder zu konfigurieren und sollte halt auch dementsprechend halt verstehen, was er halt eben hier mit, ja, er versucht ja ein Python-Skript zu generieren, das ist jetzt auch hier, ich mache es mal ein bisschen größer, eben zu sehen, ah, okay, ich brauche halt Boto 3, also die Bibliothek von AWS, um halt mit Python Automatisierungen zu machen. Es geht hier darum, halt die CSV einzulesen, wir sind in irgendwelchen Regionen, wir haben irgendwelche Subnetze, das hat er sich halt aus den anderen CSV-Dateien gezogen, macht auch hier schöne Warning und Info-Message, drückt er aus und hat halt auch hier die Möglichkeit oder hat dieses Skript halt vollständig generiert, ja, in ein paar Sekunden oder vielleicht einer Minute. Schlägt jetzt auch hier vor, okay, mach das mal ausführbar, alles klar, gerne doch. Und als nächstes wird er dann halt eben vorschlagen, das Ganze auszuführen. Er hat ja auch so eine schöne Dry-Run-Funktion drin. Na, spätestens jetzt ist immer mal der Zeitpunkt, da sollte man sich überlegen, führe ich das jetzt irgendwie aus, ja, auf der Produktion oder sonst irgendwo hin. Oder ne, da sollte man natürlich sicherheitshalber auch gucken, hat er sich da nicht irgendwelche Befehle noch einfallen lassen oder einschmuggeln, irgendwie rm-rf/ oder so. Ja, aber wir vertrauen dem Ganzen mal und er hat das Ganze jetzt einmal ausgeführt als Dry Run. Und was wir jetzt eben hier sehen, ist, dass er zumindest, das ist ein bisschen schwer vielleicht nachzuvollziehen, aber halt diese Datei eingelesen hat und entsprechende Ports hier irgendwie rausgelesen hat und TCP-Listener konfiguriert und so weiter und so fort. Also zumindest hat er hier irgendwie was Funktionierendes hinbekommen und ich kann auch sagen, ich habe es ja vorher schon ausprobiert, das funktioniert auch tatsächlich. Ja, manchmal muss man hier und da noch ein paar Tweaks machen, aber ne, das ist so ein Skript, was hat das jetzt hier? 372 Zeilen. Also wenn ich das jetzt halt als ungeübter Mensch halt selber geschrieben hätte, hätte ich bestimmt irgendwie 3 Stunden oder sowas da dran gesessen mit all den ganzen Fehlern. Ach, hier ist nochmal irgendwie ein Encoding in der CSV-Datei und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze. Also das ist schon halt echt was, was recht schnell geht. So, dann springe ich mal zurück zur Präsentation. Könnte da natürlich noch viel mehr Beispiele machen. Genau, das ist mein Fallback dafür, dass es halt das Netzwerk nicht hält, zum Glück hat es gehalten. Jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage, wie wird das Ganze denn halt tatsächlich die Softwarewelt verändern? Wenn man halt daran geht und sagt halt eben, ich würde das so bedienen, wie ich das halt eben mache, wenn ich jetzt in der Softwareentwicklung hingehe und sage halt, ich will jetzt halt eben, ja, ich muss jetzt irgendwie die CSV-Datei machen, dann fange ich an, mir irgendwie halt eine Methode zu machen und sage halt eben, ja, jetzt führe mal halt irgendwie die Methode mit sinnvollen Zeugs, dann bin ich wahrscheinlich mit der KI aktuell nicht schneller. Wenn ich aber hingehe und sage halt, guck mal, das hier ist eigentlich meine Eingabedatei, das hier ist mein Kontext, das ist mein Projekt und ich will jetzt das und das machen und ich will das richtige Modell aus, dann haben wir ja gerade gesehen, da kommt halt schon eine Menge sinnvolles Zeug bei raus. Ist das jetzt, wie gesagt, immer in allen Fällen perfekt? Nein, aktuell nicht. Es wird aber sehr viel da rein investiert, um halt eben das Ganze zu verbessern, zu optimieren. Ja, MCP-Protokoll sind da halt auch Themen, die sich sehr erweitern, die das ganze Themenfeld sehr erweitern. Da gibt es halt auch schon die Funktionen halt in Void. Set habe ich jetzt gerade nicht mehr gezeigt, aber das Ganze halt auch anzusprechen und zu integrieren. Also auch das unterstützen die IDEs schon. Jetzt habe ich Z gar nicht gezeigt, ne? Ach komm, das machen wir noch kurz. Z ist quasi eine Alternative, basiert nicht auf VS Code, ist mal was Schönes, halt eben eine IDE noch zu sehen, die halt irgendwie halt auf einem eigenen Stack basiert. Hat bestimmt auch einen Dark Mode, den ich jetzt hier noch nicht aktiviert habe. Was ich nicht so toll fand, also auch hier habe ich die Möglichkeit, halt verschiedene Modelle zu integrieren, auch MCP-Server zu integrieren. Was hier nicht so schön war, ist, dass ich halt eben nicht OLAMA auf einem anderen Rechner integrieren kann. Ich kann hier OLAMA nur aktuell verwenden, wenn es auf dem lokalen Rechner läuft, aber nicht übers Netzwerk. Aber trotzdem bietet es ansonsten halt eigentlich dieselben Funktionalitäten an, um ja hier per Chat mit unterschiedlichsten Möglichkeiten das Ganze zu bedienen. Ich kann auch hier das Claude 3.7 Sonnet angucken. Es gibt hier auch, wenn ich das jetzt sehe, genau hier zwischen Write, Ask und Minimal unterschiedliche Möglichkeiten, dass ich halt eben auswählen kann, soll er jetzt zum Beispiel einen Agentic-Mode benutzen, soll er jetzt nur irgendwie Fragen beantworten oder sowas, oder soll er halt eben auch mit Write halt eben in der Codebasis halt selber anfangen zu editieren. Auch das kann ich natürlich dann halt eben einschränken. Also genau, mit all diesen Fähigkeiten dann in Summe ist es dann halt eben die Frage, wie gut kann ich dann jetzt halt eben meine Softwareentwicklung halt damit automatisieren. Auch da der Punkt, ich nutze das dann halt oft im Projekt, gerade jetzt so unter Zeitdruck oder sowas halt, ne, dann lasse ich die KI generieren, die läuft dann halt irgendwie anderthalb Minuten, in der Zwischenzeit mache ich was anderes. Wenn ich jetzt natürlich so Herzblutentwickler bin und mir das halt irgendwie, mein Job halt darum ausgelegt hat, dass ich halt programmiere und Codezeilen abtippe, gefällt mir das jetzt irgendwie nicht, ne, weil ich will ja jetzt nicht irgendwie sagen, okay, den coolen Teil macht jetzt die KI und ich mache jetzt dann Mails oder gehe dafür in Meetings, das ist ja jetzt irgendwie nicht das, was ich wollte, aber da muss man halt eben sehen, wie sich das entwickelt, ist das natürlich halt dann in der Realität das, was dann passieren kann, ja, also wenn es halt eben so einfach ist, um zuverlässig Code zu erstellen, ist halt die Frage, wie viel ist dann halt das eigentliche Coding noch wert. Und wer sich dafür interessiert, kann sicherlich nachher nochmal zu dem Talk im großen Hörsaal gehen, zu meinem Kollegen Stefan Barth, der halt über das Thema nochmal spricht, ob dann halt Softwareentwickler die neuen Weber sind. Also man wird ja oft gesagt, halt KI ist dann vielleicht ein bisschen besseres Tooling in der IDE. Ich vertrete dann doch schon eher die These, dass es so ist, dass halt eben das Weben ist nicht mehr relevant, weil ich habe jetzt eine Webmaschine und ich brauche zwar noch einen, der eine Webmaschine halt irgendwie einrichtet und konfiguriert und Fehler halt löst, aber einen Weber brauche ich eigentlich nicht mehr dafür. Mal sehen. Aber lasst uns gerne diskutieren. Ein paar Erfahrungen möchte ich euch aber noch auch aus den aktuellen Projekten mitbringen, die jetzt schwer sind, in der Live-Demo rüberzubringen. Wir haben Legacy-Code-Migrationen mit KI durchgeführt. Zu unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Tools und auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Was wir sagen können, ist, in so einer Migration ist halt immer der Punkt, als erstes brauche ich mal einen Überblick, ich bekomme eine fremde Codebase, das ist dann irgendwie Java 1.6, da sind jetzt alle ganz hibbelig, irgendwie Java 1.6, 1.8, das läuft jetzt aus dem Support raus, da müssen wir uns jetzt mal irgendwas tun. Das ist natürlich ein Riesenschritt, irgendwie dann halt von irgendwelchen Uralt-Bibliotheken dann halt irgendwie auf ein aktuelles Java 20 zu kommen. Lässt man gerne andere machen, haben die Entwickler nämlich auch nicht so viel Lust drauf, den alten Zeug, das keiner mehr kennt, die Entwickler, die das gemacht haben, sind gar nicht mehr da. So, dann kommen die zu uns. Was müssen wir machen? Ja, uns müssen wir uns natürlich auch erstmal einen Überblick verschaffen. Ich habe ja gerade schon gezeigt, wie man das halt gut machen kann. Ne, UML-Diagramme, man mag sie oder eben nicht, aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine riesen Codebase mit irgendwie halt 600.000 Zeilen Code, helfen sie mir dann halt eben doch, wenn sie da sind, als Dokumentation, die ja da meistens nicht vorhanden ist, eben dann doch recht schnell einen Überblick zu gewinnen. Und wenn ich halt irgendwelche Abläufe halt verstehen möchte, kann ich mir halt doch recht schnell ein Sequenzdiagramm halt erstellen lassen, was dann halt eben dann doch verschiedene Methodenaufrufe irgendwie mit reinbringt und visualisiert, die ich dann als Mensch, der die Codebasis nicht kennt, doch recht schnell irgendwo verstehen und nachvollziehen kann. Das erleichtert mir also unglaublich halt den Code zu verstehen und so grob die Abläufe halt eben zu raffen, was das denn halt macht. Dann habe ich den Altstand bauen. So, ich habe jetzt hier auf meinem schönen neuen Rechner natürlich auch die neuesten Bibliotheken mit Java 20 irgendwie drin und Maven alles aktuell oder Gradle und sonst irgendwas. Jetzt kommt aber halt eben eine Codebasis da rein, die irgendwie vor 10 Jahren ist. Die muss ich erstmal ins Laufen bekommen. Die ganzen alten Bibliotheken habe ich ja gar nicht mehr und die Tools will ich mir jetzt auch nicht installieren. Also muss ich ja erstmal halt irgendwie eine Bildfähigkeit herstellen. Und da hilft mir auch die KI, dass ich dann einfach sagen kann, okay, hier Maven, ach, der Fehler hier, löst das mal bitte für mich. Na, dann werden halt irgendwie, wie wir gerade gesagt haben, schon vielleicht Pakete rausgesucht, okay, was brauche ich denn dafür, um das zu bauen? Das heißt, da habe ich halt auch so eine elende Arbeit, halt das irgendwie schnell bildbefähigt zu bekommen, an die KI ausgelagert, um halt eben bestimmte Veränderungen zu machen, schon mal bestimmte Quellcode-Anpassungen zu machen, dass ich das halt auch mit einigermaßen aktuellen Tools bauen kann, um dann sehen zu können, okay, werden die Tests dann überhaupt ausgeführt, die da irgendwie da sind? Meistens sind ja keine da oder wenige. Ja, und dann ist dann immer noch die Frage, ja, sind die denn vorher gelaufen? Vor 10 Jahren oder nicht? Ja, auch das ist halt immer so ein Punkt. Auch da kann man halt eben die KI einsetzen. Wir haben dann damit experimentiert, ob man halt auch die Test-Coverage erhöhen kann. Ja, kann man, aber nicht relevant. Wichtig ist ja halt eben, wenn ich jetzt so ein Business-System üblicherweise habe, dass es halt irgendwie die Business-Prozesse halt irgendwie abbilden kann. Und da hat die KI dann meistens keinen Kontext, weil die Systeme, die wir dann oft betrauen, sind dann halt eben Teil einer größeren, eines größeren Systems. Das heißt, die haben dann irgendwie 3, 4 Schnittstellen zu anderen Systemen. Und was die dann halt wirklich machen, um dann halt wirklich einen sinnvollen Test zu machen, sinnvolle Testeingaben, Ausgaben zu haben oder sowas, da fehlt der KI dann meist der Kontext. Deswegen kann die natürlich halt irgendwelche Tests erstellen, aber die helfen uns dann nachher nicht zu sagen, tut das System denn noch das, was es halt vorher getan hat, noch nicht gut genug. Die eigentliche Migration hilft dann halt auch, gerade wenn man so repetitive Tasks hat. Wir haben dann zum Beispiel halt eben ja irgendwelche Hibernate-Sachen drin, noch mit schönen XML-Konfigurationen, die dann halt eben auf Annotations umgestellt werden müssen. Und das ist natürlich dann halt eben bei irgendwie, weiß ich nicht, 80 Hibernate-Mappings oder sowas halt auch eine leidliche Arbeit, das halt irgendwie umzusetzen. Solange man der KI dann einmal gesagt hat, okay, bitte mach das von da nach da, ne, hier hast du ein Vorbild, jetzt bitte das Ganze mal für die 80 Dateien halt ausführen, dann macht er das halt auch ganz gut. Da bin ich dann auch ganz dankbar, dass das halt irgendwie einem abgenommen wird. Also auch da gibt es halt eben in der Migration oft so Themen. Das hat natürlich dann irgendwo Grenzen, wenn es dann halt so echt knifflige Sachen wird oder gibt. Halt gerade wenn es dann halt so proprietäre Integrationen gibt zu irgendwelchen Druckersystemen oder sowas halt, für die es halt einfach public keine API-Dokumentation oder sowas gibt. Ja, die kennt die KI dann halt auch nicht. Das heißt, da muss ich dann halt auch schon selber mal reingucken. Und dann wird es aber auch halt für den Entwickler halt irgendwo knifflig. Aber das sind dann noch die spannenden Probleme, die dann vielleicht überbleiben. Und nachher haben wir dann, wenn wir den Stand dann zumindest so weit aktualisiert haben, dass wir jetzt vielleicht eine aktuelle Java-Version haben, dann kommt halt irgendwo der Punkt, dann bringe ich das Ganze ja in das System, es spricht dann mit den anderen Systemen und dann treten ja wiederum Probleme auf. Das ist zwar jetzt bildfähig und vielleicht laufen halt auch die Unit-Tests durch, aber in der Produktion, dann schickt das System halt irgendwie über die Schnittstelle Daten rein. Aber dann crasht es halt oder es gibt Fehlermeldungen oder irgendwas in der Datenbank kann nicht gelesen werden oder. Auch da habe ich dann halt aber die einfache Möglichkeit zu sagen, okay, das hier ist die Fehlermeldung, fix it. Und dann kann man in, weiß ich nicht, 50% der Fällen halt zumindest schon mal ein ganz gutes Ergebnis bekommen. Und ja, oder zumindest einen Anhaltspunkt, woran es denn liegt. Ja, allgemein, wie gesagt, also neben diesen Migrationsprojekten, habe ich ja schon gesagt, wofür kann man es einsetzen? Prototypen erstellen, Feature umsetzen, Code verstehen, auch Code reorganisieren, auch das haben wir schon halt gehabt, dass wir dort halt eben Refactorings durchgeführt haben. Auch Fehleranalyse, relativ schnelle Sachen. Gib mir mal bitte halt eben, welche Konditionen können denn halt irgendwie auftreten? Wenn ich halt irgendwie so komplexe If-Zustände habe oder sowas, die über mehrere Klassen verteilt sind, kann ich dann sagen, hey, kannst du mal bitte halt eben die verschiedensten Konstellationen in der Matrix halt irgendwie aufzeichnen oder sowas? Dann kommt da halt eben ein Markdown-Text mit so einer Tabelle raus. Dann kann ich zumindest irgendwie sehen, okay, die und die Variablen, die haben irgendwie den und den Einfluss. Auch das ist dann schon mal vielleicht hilfreich, wenn man die Codebasis jetzt nicht selber geschrieben hat oder selber irgendwie sich damit stark auseinandergesetzt hat. So, wie gut ist das Ganze? Ich habe mal versucht, das Ganze auf ein Diagramm zu bringen. Reifegrad sehe ich jetzt aktuell gerade bei der Komplexität der Aufgabe. Das ist massiv gewachsen. Also das, was wir auf der Y-Achse sehen, hätte ich letztes Jahr halt noch weiter runtergeschrieben. Ich habe extra keine Dimensionen dran gemacht, damit man mich da nicht drauf festnageln kann. Aber das hätte ich halt eben weiter runtergezogen. Mittlerweile ist durch die ganze Kontexterweiterung, dadurch, dass die Modelle immer größer geworden sind und sie halt eben viel mehr Kontext aus der IDE halt eben auch mit in die Anfragebearbeitung halt eben reinnehmen können, ist das Ganze halt doch schon für viel komplexere Aufgaben geeignet, als jetzt irgendwie einfach eine Methode zum Einlesen einer CSV-Datei zu erstellen. Die Bekanntheit der Tool- und Programmiersprache ist halt wichtig. Je weniger das Zeug bekannt ist, so je proprietärer das ist, desto schlechter sind die Modelle dafür, weil sie natürlich wenig Trainingsdaten haben. Was uns natürlich wieder zu dem Punkt zurückführt, dass halt eben offensichtlich für das Training sehr viel im Internet verfügbare Daten verwendet wurden, für die jetzt nicht unbedingt halt die Lizenz eingehalten wurde oder halt irgendjemand monetarisiert wurde. Ja, aber jetzt im Sinne der Qualität oder der Reife ist es halt eben so, je bekannter das Zeug ist, je mehr Doku ich da im Internet finde, desto besser funktioniert es auch. Je weniger es da gibt, desto schlechter ist es. Ein Ausweg dazu ist halt das MCP-Protokoll. Da gibt es zum Beispiel einen Service, ich weiß nicht, wer das kennt, also MCP ist ja eigentlich ein Protokoll, wo ich die KI mit anderen Services verbinden kann, wo ich dann sagen kann, okay, hier bitte, du kannst jetzt auch zum Beispiel bei Lieferando bestellen oder einen Telefonanruf tätigen oder halt in eine Datenbank schauen, um halt API-Dokumentation sich anzugucken. Da gibt es ein Produkt, wie heißt das jetzt, irgendwas mit 7 am Ende, ich gucke mal gerade, aber das ist ein MCP-Server, der API-Dokumentation von diversen Projekten bereitstellt und halt eben auch neuester Natur. Ja, danke. Context 7. Das kann man halt eben dann dazu nutzen, um halt die aktuellsten Dokumentationen zu verwenden. Weil wir wissen alle, ChatGPT hat irgendwie das Wissen von vor 2 Jahren. Gut, jetzt ist ChatGPT 5 raus, ist jetzt vielleicht ein bisschen neuer. Aber wenn jetzt morgen jemand halt ein neues Framework veröffentlicht, kennt meine KI das ja nicht. Und das kann ich halt eben dann zum Beispiel mit Context 7, mit dem MCP-Server allgemein halt zum Beispiel diese Wissensbasis halt andocken. Dann geht die KI eben hin, schaut sich erstmal halt dort, also holt sich die Dokumentation in den Kontext rein und kann dann damit halt eben zusammen mit der Eingabe in meinem Projekt halt eben eine sinnvolle Antwort generieren. Von daher ist es halt eben gerade mit dem MCP-Protokoll auch halt eben dieses Problem der Unbekanntheit von neuen von neuen APIs etwas abgemildert. Ich habe jetzt noch keine eigenen Erfahrungen gemacht, aber man kann natürlich damit dann halt auch zum Beispiel proprietäre Dokumentation halt eben dort reinladen und dann halt eben über MCP dann zur Verfügung stellen. Aber trotzdem ist es natürlich nicht so gut, wie wenn man 100 Millionen, Milliarden Sachen im Training halt irgendwie schon als Daten reingebracht hat. Ein Kollege von mir hat das mal so bezeichnet, wie gut ist das denn? Ja, ist ein hilfreicher Kollege in der Pubertät. Ja, also sowas wie hier, mach mal bitte diese Annotation von XML, mach mal bitte aus den XML-Dateien Annotationen in Java, dann ist das schon mal ganz gut. Manchmal wehrt er sich so ein bisschen und sagt so, nee, mache ich jetzt nicht oder jetzt irgendwie, nee, heute mache ich nicht mehr weiter, irgendwie mein Kontext ist vollgelaufen, meine Tokens sind abgelaufen oder so, da wehrt er sich dann vielleicht mal. Das ist der eine Punkt. Aber es gibt halt auch andere Kollegen, die halt eben sagen, halt, dass sie halt eben gerade bei uns im Prototyping, im Produktdesign, sagen, dass sie halt eben neben dem, dass sie dann zum Beispiel für einen Kunden eine Innovationsstudie halt machen, einfach mal nebenher laufend eine recht große Applikation als Prototyp oder als Demosystem bereitstellen können und das dann nachher halt eben für, ja, als Innovationsthema halt eben dem Kunden veranschaulichen können, wie denn so ein Software-System für diese Aufgabe denn aussehen könnte. Also auch da gehen die Meinungen recht stark auseinander. Mal sehen, wie es ist. So, dann bin ich am Ende meines Vortrags, aber ich würde mich natürlich gerne auch über eure Fragen oder Diskussionen freuen und mal schauen, was ihr denn habt. Ja, da haben wir eine Frage direkt. Eine Frage direkt da in der Mitte. Gebt ihr das einmal durch, das Mikro?
Ja, danke erstmal für den coolen Vortrag. Ich wollte fragen, aber ich hoffe, das ist nicht zu speziell, ob du schon weißt, ob es irgendwas gibt, wo man vielleicht ein lokales Modell ein Stück weit nachtrainieren kann oder an ein kommerzielles Modell was ranflanschen kann, was so die eigenen Bedürfnisse dem Modell mitteilt. Denn aktuell habe ich das Problem, ich kann dem Modell zwar über Markdown-Dateien projektspezifisch oder global mitgeben, was ich für spezielle Anforderungen habe, dass er zum Beispiel immer noch eine History mitschreiben soll oder was er beim Editieren von Code zu beachten hat, aber das ist alles Kontext. Und der Kontext hat 2 Probleme aus meiner Sicht. Erstens sind die Modelle ziemlich vergesslich. Wenn ich dem am Anfang meiner Arbeit sage, schreib bitte halt immer eine History, dann macht er das die ersten 5 Prompts und irgendwann vergisst er das. Und das 2. Problem ist, der Kontext ist limitiert. Mhm. Und ich habe vielleicht super viele Anforderungen und extrem viel Wissen über meinen Code. Genau, gibt's da schon irgendwas, wonach man googeln kann, um da die Fähigkeiten mit in die DNA von dem Modell einzubrennen?
Ja, also die Antwort, die kurze Antwort darauf wäre, ja, also da gibt es was. Allerdings ist es halt eben in der Praxis auch recht schwierig. Also man kann Datensätze dann halt vorbereiten und dann halt eben ein Netz oder ein Modell weiter zu trainieren. Dafür braucht man aber erstmal halt eine relativ große GPU-Power, weil diese Modelle zumindest, also wenn wir da über sinnvolle Sachen reden, dann sind es ja meistens die 132 oder 130 Billionen Token-Modelle oder Billion-Token-Modelle. Und dafür brauche ich dann halt eben schon irgendwo halt mehrere Grafikkarten mit vielen 100 Gigabyte Arbeitsspeicher. Und auch das wird dann halt wahrscheinlich mit diesem ganzen Parameter-Tuning nicht schnell gehen. Also da ist man dann halt doch eher halt mehrere Tage, Wochen, wenn nicht sogar Monate mit beschäftigt, um halt eben mit den eigenen Daten dort halt ein besseres Ergebnis zu erzielen. Von daher ist das in der Praxis, glaube ich, halt zumindest für uns im Business-Kontext nicht relevant. Können wir uns nicht leisten, ehrlich gesagt. Stellt mein Arbeitgeber auch leider weder die Mittel noch die Zeit zur Verfügung, das halt auszuprobieren. Aber wäre sicherlich sehr interessant, aber ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Von daher ist halt eben gerade die Möglichkeit, über MCP diese Kontexte bereitzustellen, das wesentlich besser. Ist natürlich halt auch für die privaten oder lokal gehosteten Modelle dann halt wiederum eine Frage, welche Hardware habe ich? Also ich habe jetzt eine RTX 90 Ti mit 24 Gig, da laufen halt diese 22, 20, 32 Billion Token Modelle ganz gut und produzieren halt auch einigermaßen sinnvolle Sachen. Es wäre echt mal auch für mich interessant, halt eben größere Modelle zu sehen, das dann halt in Kombination mit MCP verfügbar zu machen. Also ja, das ist die lange Antwort. Also selber trainieren würde ich eher nicht machen, ist ein komplexes Unterfangen, muss man schon sehr genau wissen, was man da tut, ist ein Data Science Projekt, aber ja, praktisch glaube ich eher weniger relevant.
Danke für die Vorstellung der Tools.
Gerne.
Ich fand insbesondere die Klassifizierung interessant. Ich glaube, dass nicht nur die Modelle, sondern auch die Qualität der Tools eine sehr starke Rolle spielt. Ich hatte mit Ada nicht so viel Spaß, wie mit beispielsweise Juni von JetBrains. Und wie waren deine Erfahrungen bisher? War das jetzt beschränkt auf das, was du gezeigt hast, oder?
Also ich habe recht viel mit Copilot, Cursor und Windsurf auf der kommerziellen Seite gearbeitet und eben mit Void und Zed. Also ich habe auch das Ada gehabt, das ist schon jetzt ein paar Monate her. Da hatte ich halt auch tatsächlich schon die Probleme, das überhaupt ans Laufen zu bekommen, dass irgendwie dieser Server, der im Hintergrund läuft, irgendwie da drin ist. Mag sein, dass es da mittlerweile schon verbesserte Versionen gibt. Aber ja, also in der Praxis, die Open-Source-Tools aktuell sind halt doch leider deutlich schwächer als die kommerziellen Lösungen, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Kein Wunder, es wird Millionen dafür ausgegeben, da gerade halt gute Integrationen zu bieten.
Weil ja. Ich hatte das Gefühl, dass Juni schon in deine Definition von Klasse 4 reinläuft, schreibt Tests selber. Manchmal nicht so gut, führt sie aber selber auch aus und reagiert darauf.
Ja, das wäre genau so diese Vierer-Sache. Also Windsurf und Cursor oder auch das Juni, das ist auf jeden Fall was ich so in der Vierer-Kategorie einordne. Ist gerade halt, was so Standardsachen ist, wie Java oder Python, funktioniert es halt ganz gut. Wenn ich so speziellere Sachen habe, also Kollegen berichten dann halt eher so, wenn sie CSS-Probleme haben, dass sie da halt eben dann die Tools auch nicht helfen, das vielleicht eher verschlimmbessern. Aber es ist auch da immer eine Frage, was mache ich denn, welche Aufgabe, welche Programmiersprache oder welches Framework habe ich denn? Das ist eine große Varianz drin.
Ja, ich wollte nochmal kurz auf die Folie zurückkommen mit AI eats Software Development.
Ja.
Um die Frage genau zu fassen, wie siehst du die Zukunftsmöglichkeiten für innovatives oder geniales Codieren, wenn es letztendlich so abläuft, dass AI floppt, dass die nächsten Generationen der Modelle sozusagen letztendlich das Programmieren lernen, wieder vom Codebeispielen, die andere KIs
generiert haben? Also die Frage war, weil es ein bisschen leise war, inwiefern halt die Modelle quasi von sich selber lernen oder wie die Genialität oder Innovationskraft von Software ist.
Wo soll die dann herkommen?
Ja, wo soll die herkommen, genau. Und ich denke mal, es wird sich halt eben so, also das ist ein Szenario, von dem ich ausgehe, dass es recht realistisch ist, dass es auf der einen Seite ist, das, was wir jetzt so an Standardsoftware machen, also das, was halt irgendwo so an Microservices geschrieben wird oder an Weboberflächen erzeugt wird, dass das was ist, was halt eher von der KI entwickelt wird, aber es wird immer noch den Punkt geben für Softwareentwickler oder eine große Industrie, halt diese Frameworks halt irgendwo zu schreiben oder wenn jetzt irgendwie Apple bringt eine neue VR-Brille da drauf, da muss irgendwie eine Firmware oder eine hardware-nahe Software irgendwie erstellt werden. Das wird eher was sein, was halt eben dann den Entwicklern noch weiterhin obliegt, aber es ist dann vielleicht eher ein Spezial-Know-how, wie es halt heute ist, halt Chip-Design zu machen. Ja, da gibt es halt wenige speziell ausgebildete Leute, die das halt können, weniger als jetzt die riesengroße Menge an Softwareentwicklern, wie sie heute vielleicht ist. Aber die Zeit wird es uns erzählen, ja. Glaskugel lesen. Noch weitere Fragen? Ja, hier vorne, warte einmal kurz das Mikro, wenn ihr das vorgeben könnt.
Das, was du jetzt erzählt Danke. Hast, rechnet ja alles auf der GPU. Und jetzt gibt es ja neue Prozessoren mit NPUs drin. Mhm. Was ist dazu zu sagen?
Habe ich noch persönlich keine Erfahrung mit, wie sich das ergibt. Also die, ja, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay, da ist jemand.
Genau, also es gibt CPUs mit integrierter GPU, also NPU dann auch drin, AMD zum Beispiel. Ich habe ein älteres Modell, 1,5 Jahre alt jetzt, Ryzen 7 7840U. Da kann man im BIOS erstmal so einen VRAM wählen, der geht aber nur bis 8 GB. So, scheidet aus. Stattdessen gibt es jetzt so eine Art Shared Memory Modus. Das heißt, man teilt dann einen gewissen RAM dynamisch quasi an das Modell mit. Und da gibt es ein paar Kernel-Parameter, also 3 Kernel-Parameter, die man dann setzen muss. Und dann gibt es ein Tool, das heißt Radon Top. Und dann da sieht man dann den sogenannten GTT. Also das GTT, das ist dann dieser aufgeteilte RAM. Man braucht, glaube ich, einen 6.1er-Kernel oder irgend sowas. Und mit Orlama funktioniert das noch nicht. Aber mit Llama CPP funktioniert das out of the box, wenn man sich die Vulkan-Variante runterlädt und ja, dann also mit GPT-OSS 20B kriegt man um die 15 bis 20 Tokens pro Sekunde.
Okay, ja, danke. Also da, wenn es jetzt, den Begriff kannte ich jetzt so noch nicht, aber wenn wir davon sprechen, was auch auf der CPU läuft, das haben wir ja auch bei dem MacBook, zum Beispiel bei einem M-Prozessoren, die haben ja halt auch so KI-Beschleuniger drin. Habe ich auch ausprobiert, ist lokal nicht zu empfehlen, weil das, zumindest auf meiner Maschine, ich habe nur 32 GB RAM und wenn ich den komplett halt quasi für die KI freigebe, dann ist das halt auch das Arbeiten sozusagen nicht mehr möglich und den RAM, den brauche ich halt auch, deswegen war es für mich bisher immer einfacher, das halt auf die zweite Maschine auszulagern, die dann halt dedizierten RAM hat, aber ja, von der Geschwindigkeit her ist das auch möglich, ist natürlich halt auch, wenn man jetzt mobil damit arbeitet oder sowas, halt schnell mal der Akku dann weg, weil das natürlich dann auf Volllast läuft, muss man sich da überlegen, aber ja, ich glaube, dass im Sinne von, es wird alles mehr Rechenkapazität und immer günstiger, entwickelt sich das wahrscheinlich alles so in diese Richtung, dass das dahin auch optimiert wird, ja. Wir müssten eigentlich zum Ende kommen.
Ja, vielleicht noch eine Frage. Was hältst du von dem Ansatz, statt Large Language Models, Small Language Models zu nehmen, dass man ganz spezifische Daten des Kunden, der Domäne nimmt, beispielsweise Produktentwicklung. Man hat so viel Daten, Modelle, alles im Hause, als was du hier schön gezeigt hast, dass man das trainiert und dann einfach treffsicherer wird und das Thema Halluzination oder der Validierung ist ja ein Riesenthema. Und wenn du im kritischen Bereich bist, ist das ja eine absolute Voraussetzung. Ja? Ja. Was hältst du davon? Siehst du das kommen und was für Tipps habt ihr da, die ihr geben könnt?
Also ich habe praktisch keine Erfahrung damit. Was ich bisher festgestellt habe jetzt in den Experimenten mit den lokalen Modellen, ist halt eben, je besser oder je größer die geworden sind, desto besser sind sie geworden. Mit eigenen trainierten Modellen darauf, also ja, man hat mal ein bisschen rumgespielt mit irgendwie Modellen, die vielleicht vorher nur Englisch konnten, die dann halt auch mit auf Deutsch trainiert wurden und verschiedenste Sachen oder sowas. Das war aber alles noch, fand ich als Ergebnis recht experimentell. Aber das ist sicherlich eine Möglichkeit, die vielleicht dann in Zukunft kommen kann. Also,
vielen Dank.
Dankeschön. Schöne Konferenz noch.